Willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Ihrem Lieblings-Gaming-Ratgeber auf dem Popkultursender Rocket Beans TV. Heute mit fantastischen Themen zu natürlich bald erscheinenden, diese Woche erscheinenden Cyberpunk. Ihr könnt es schon alle nicht mehr hören, aber ihr kriegt auch neue Infos heute. Was diese Infos sind, erfahrt ihr aber allerdings erst am Ende. Vorher reden wir noch ein bisschen über die Game Awards, über News und über Spiele, die wir zuletzt gezockt haben mit Denzel und Gregor. Jetzt geht's los.
Jeder hat schon die Nase voll, es hat noch nicht mal angefangen mit Cyberpunk.
Also, da habt ihr meine Meinung natürlich auch einfach schon gehört. Ich bin ein bisschen diese ganze Berichterstattung und den Hype leid. Seit gefühlt 7 Jahren liest du jeden Tag irgendwie, jetzt kann Cyberpunk plötzlich das und jetzt passiert hier dies. Ich weiß gefühlt schon alles.
Soll ich eine kleine Theorie dann mal nochmal in den Raum werfen?
Aber ja,
ja, also Cyberpunk ist das aktuellste Beispiel dafür, aber es ist eines dieser Spiele, das auch die Möglichkeit gibt, der gesamten Gaming-Branche, ob die Gaming oder die Spielemacher oder die Konsumenten, Werbebranche und so weiter, sich selbst zu beweihräuchern. Guck mal, was für ein geiles Ding das ist, das Happening. Jetzt hier beim Gaming ist es gerade richtig los. Und deshalb werde ich, glaube ich, auch, also ich erwarte, dass da sehr, sehr viel Selbstbeweihräucherung, ob verdient oder nicht verdient, kommen wird, so oder so. Ne? Dem werden wir uns nicht entziehen können, weil sonst haben wir ja nichts.
Naja, wir haben eigentlich jede Menge geilen Kram, nur der geht halt auch viel unter, weil der, glaube ich, für Leute außerhalb dieser Bubble dann doch nicht so interessant und so glanzvoll wie Cyberpunk ist, weil ich meine, ey, wir leben in raygetraceden Zeiten.
Ist das auf der Packungsrückseite von Cyberpunk drauf, oder?
Das wäre ein Top-Claim, finde ich.
Oder auf der 3090 müsste das eigentlich mit drauf, ne?
Stimmt, ja, dein Leben jetzt in raygetraced. Ja, womit fangen wir aber an? Nicht mit Cyberpunk, das wäre lame irgendwie. Dann würden ja die Leute direkt danach ausschalten, weil, sind wir ehrlich, das interessiert euch doch alle am meisten. Fangen wir mit einer News an, würde ich sagen. Und zwar, was ich mich etwas stutzig gemacht hat. Wir haben jetzt ja alle seit Jahren so ein bisschen BioWare verfolgt, die Hochs und Tiefs. Und das war ja mal ein sehr beliebtes und großes, bekanntes Studio, welches für tolle Rollenspielhits wie Dragon Age und Mass Effect vor allem verantwortlich und bekannt war. Und dann kam aber Mass Effect Andromeda und wir haben alle diese Gesichtsklause, ne, das ist ein blöder Plural, weil wie können wir es sonst nennen, diese Gesichtsgrätschen gesehen, diese merkwürdigen Engine-Ausfälle von der Frostbite-Engine.
Haben wir eine Kamera hier? Soll ich mal versuchen, so Mass Effect Andromeda-Gesichter nachzumachen?
Ja, bitte.
Ja,
das trifft's ganz gut.
Nicht ungefähr. Och, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Passt.
Ja, genau. Und das ist ja nicht so gut angekommen. Dann haben wir uns aber alle trotzdem irgendwie vom Studio erhofft, dass es da wieder bergauf geht. Dann kam ja auch noch Anthem. Und dann kam auch so, nachdem Anthem dann so ein bisschen gefloppt ist, die Meldung, ja, aber das retten wir jetzt. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Und das sollte unter anderem der Studioleiter Casey Hudson tun. Und der ist jetzt aber letzte Woche zusammen mit dem Executive Producer Mark Darrah, der für Dragon Age 4 eigentlich zuständig war als Executive Producer, die haben jetzt zeitgleich das Studio verlassen. Und darüber können wir mal ein bisschen reden. Was bedeutet das?
Vielleicht möchten sie Cyberpunk spielen, das kann ja sein, wenn sie es jetzt verlassen haben. Ja. Habt ihr beide denn sowohl Andromeda als auch Anthem mal ein bisschen länger gespielt? Oder wie sah es bei dir aus, Dennis?
Nee, nicht ein bisschen länger. Nur reinguck kurz, kann ich dir nicht mithelfen.
Also auch nicht Andromeda zum Beispiel, weil ich liebe die Mass Effect Teile. Ich habe sogar 3 sehr gerne gespielt, trotz des kontroversen Endes, noch vor dem Patch sogar dann gespielt, einfach weil du nicht so viel in dem Maße bei Sci-Fi-RPGs hast. Ne? Das Letzte, was ich da vorgespielt habe, war vielleicht Buck Rogers Countdown to Doomsday auf dem C64. die ganze Diskussion darum hat es mir richtig madig gemacht, ne? Weil so nicht nur die Berichterstattung in den Medien, sondern auch von Leuten, von denen man Bescheid weiß, dass man auf deren Meinung was geben kann. Jeder hat ja so seine paar Oppenheimer und da hieß es, ach nee, lass mal oder so. Ich habe bis heute nicht richtig angefangen, Andromeda. An Anthem habe ich mich versucht, ein paar Stunden, auch schon nach vielen Patches, wo, also auch nicht das Initiale, was noch wohl schlimmer gewesen ist, aber da hatte ich das gleiche Gefühl, leider so ein bisschen wie bei Marvel's Avengers. Das ist so ein Spiel, was an mir persönlich vorbeiprogrammiert wurde. Und das ist recht schade. Aber das mit, gerade mit Casey Hudson überrascht mich, ne, weil der war ja extra, wenn ich mich irre, dann korrigiert mich gerne da im Chat. Ich meine, dass er extra zurückgekommen war, um Anthem wieder aus der Suppe zu holen, ne? Als jemand, der mit Vision, mit Führung gerade die ersten drei Mass Effects auch betreut hat, trotz, wie gesagt, Mass Effect 3 mit den Geschichten. Und dass der jetzt aussteigt, bevor Mass Effect rebootet wird, dass der zuständige Mark Darren, hast gesagt, ne? Für Dragon Age 4.
Genau, Mark Dara.
Für Dragon Age 4 dann auch raus ist und Dragon Age bin ich nie so richtig reingekommen. Das wären eigentlich die zwei Stützen gewesen, ne? Und was gar nicht so richtig dann, wo BioWare, wie auch immer die heutzutage aussehen, dann intern sich aufstellen wollen, um da ranzukommen.
Ja. Ja, da kann man natürlich immer viel reininterpretieren. Wir stecken jetzt auch nicht so drin, dass wir natürlich exakt wissen, was das bedeutet. Vielleicht, oder mit Sicherheit ist das schon ein bisschen länger intern bekannt und vielleicht gibt's da irgendwie tollen Ersatz und das ist irgendwie alles in guten Händen. Aber eben, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, weiß ich nicht, will ich da nicht so drauf vertrauen. Ja, also natürlich, BioWare ist halt eine Riesenfirma, die auch unter EA, einer viel größeren Firma nochmal arbeitet, beziehungsweise denen gehört. Da haben wir uns, glaube ich, eh schon bei diesen Konstrukten jetzt länger als Gamer davon verabschiedet, dass man da noch so, ja, so astreine Leidenschaft bekommt, die 100% cool ist. So, du hast doch immer diese Sachen, die, wo du schon im Vorfeld davon hörst, vor ein paar Jahren waren es viel Microtransactions, die immer das schon so ein bisschen madig machen. Und gerade Anthem, weiß ich nicht, das war auch ein schwieriges Projekt, weil ich fand's sowas von uninspiriert. Der Trailer war noch cool, aber das war ja auch der Witz. Den Trailer hatten sie ja rausgehauen, als es noch gar kein Spiel gab.
Könnt ihr euch noch erinnern, das war das letzte Game auf einer Microsoft-Konferenz auf der E3, glaube ich. Das war der große. Und One More Thing, der große Knaller ist es gewesen. Und von da an,
ja, und damals dachte ich auch noch, ey, cool, sowas mit so Iron Man-mäßigen Anzügen.
Alter, fliegst du durch dann fremde Planeten und dann kannst du anhalten und so. Ja. Mass Effect mit Jetpacks, what the hell, ne?
So, genau, und das geil. Sah ja auch prima aus. Und dann konntest du ja, in dem Trailer ist ja auch noch in so ein Wasser irgendwie eingetaucht. Nur, ja, was wir alle nicht wussten, ist, dass das Spiel nur als Concept Art quasi oder als CGI-Trailer zu dem Zeitpunkt existierte, aber noch keine Zeile Code geschrieben war, oder zumindest nicht viele. Und dementsprechend holprig war dann noch der Start, weil man hat ja danach einiges erfahren. Erst einige Monate zuvor, vor Release, hat man ja dann eine klare Richtung einschlagen können und noch ganz, ganz schnell irgendwie grob das versucht zu entwickeln, was man da im Trailer gesehen hat.
Ja, also es gibt ja den sehr aufschlussreichen Artikel bei dem Blood, Sweat & Pixels Buch, glaube ich, von Jason Schreier. Der hat da ja die Geschichte noch mal ein bisschen aufgedröselt. Mhm. Und ich glaube gerade auch, dass das in die Öffentlichkeit gelangt ist, wieder alle aneinander vorbeigearbeitet haben und hier die Absicht wohl anders gewesen ist, als da, wie es zusammengekommen ist. Und das Spiel immer wieder vom Neuen begonnen, angefangen, umgebaut wurde. EA haben ja auch eine Zeit lang versucht, da noch das Schiff gerade zu biegen. Aber irgendwie, man hört ja nicht wirklich so viel mehr von Anthem. Und ich weiß auch nicht, wer es im Jahr 2021 jetzt ernsthaft noch mal angehen möchte. Ich würde hoffen, dass zumindest bei BioWare ein bisschen der Spirit sozusagen von früher da ist, weil natürlich musst du auf Wirtschaftlichkeit achten und wenn jetzt die Zukunft rollenspielige Loot-Shooter oder sowas sind, dann können sie sich gerne darauf spezialisieren, aber es sind nicht die Sachen, weswegen ich BioWare-Sachen dann gespielt habe oder BioWare-Games und ich hoffe, dass da vielleicht nochmal eine glückliche Mitte zustande kommen kann. Eventuell haben EA und BioWare jetzt die Blaupause, welche Schlagwörter sie vermeiden sollen oder wie sie ihre Geldabsichten am besten verpacken, ja, solange du es nicht Microtransactions nennst und dann nicht Lootboxen heißen, dann kriegst du schon irgendwie unter. Also ich warte mal ab, jetzt mit der News auch. Der Hype ist wieder ein bisschen runter. Ich hätte mich gefreut, wieder auf ein richtiges Mass Effect. Aber mal sehen, was am Ende dabei passiert. Vor allem das Remaster wurde auch angekündigt jetzt, ne? Soll das nicht hier am Anfang, so ein paar Monate nächsten Jahr herauskommen? Jetzt, wo ich mir alle auf der 360 nochmal geholt habe, inklusive alle DLCs, wo die mal runtergesetzt wurden, damit ich sie einfach in der Hinterhand habe, weil die waren ja jahrelang irgendwie nochmal zum Extra-Kaufen überall da. Aber mal schauen, ich freue mich auch drauf und vielleicht wird es dann Zeit für einen noch weiteren Replay. Also alle drei sind in meiner Top 100, ne? Die Mass Effects und der Zweier sogar mindestens Top 20.
Ja. Ja, also ich glaube schon, dass das was werden kann. So meinte ich das eigentlich auch gar nicht. Aber irgendwie, also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn die Erwartungshaltung wieder so ein bisschen weiter unten sind, weil wir kommen ja später noch zu Cyberpunk. Ich habe häufig auch das Gefühl, dass es nicht unbedingt immer geil ist, wenn die so weit oben ist, wie es jetzt bei Cyberpunk zum Beispiel ist. Weil eben, es wird teilweise, je nachdem, wen du fragst, wie der heilige Gral in die Luft gehalten. Und das kann dich doch am Ende nur enttäuschen. Also selbst wenn es ein richtig gutes Spiel wird, ich glaube, du kannst da jetzt schon an einem Punkt sein, wo die Erwartungshaltung so hoch ist, was ein Spiel in der Größe eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Und wenn es bei BioWare jetzt andersrum ist, dass einfach die Leute denken, ey, da kommt eh nichts bei rum. Und dann kommt ein ganz grundsolides Spiel, dann können eigentlich alle nur gewinnen. Also von daher wollte ich jetzt hier auch nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen. Aber es wirkt schon so ein bisschen so, als würde Rach, der Restauranttester, in so ein Restaurant kommen und sagen, hier, ich räume jetzt hier auf. Und dann sieht er, oh fuck, das Restaurant, das ist so dreckig. Und nee, da kriege ich ja auch kein vernünftiges Schnitzel mehr hin. Und dann geht der einfach. Dann geht der einfach kommentarlos wieder raus und sagt, oh Leute, macht jetzt euren Ding allein.
Nicht also nachdem, hast du nachdem Rach dann draußen, das kommt Rosin, weil vielleicht kann der was machen oder so.
Ja, also ich bin auch gespannt, wer jetzt hier dann danach kommt. Ob man den kennt, ob es da auch eine große Ankündigung wieder geben wird, wie bei Casey Hudson, so im Sinne von, der ist jetzt unser neuer Aufräumer
hier. Wer ist denn der Chef von Cyberpunk? Der hat doch jetzt nichts mehr zu tun, wo
der so nämlich ist. Genau, der kann da jetzt ja mal vorbeischauen.
Klaus-Dieter CD Projekt, oder wie der heißt.
Ja, ey, das weiß ich tatsächlich gar nicht. So viel im Gespräch, so viel News liest man, aber das hat man dann nicht parat.
Ist denn ein neues Mass Effect irgendwie angekündigt in irgendeiner Form?
Nur vom, also dass eins kommen soll, ne?
Genau.
Das war durch die Blume, haben sie gesagt, Mass Effect Reboot oder so.
Ja, genau. Ich glaube, es gab sogar so einen ganz, ganz kurzen Trailer, aber das waren halt nur ein paar Sekunden und so ein paar Bilder, die nicht aus dem Spiel stammten. Aber ich weiß nur, ich selber bin nicht so tief in Mass Effect drin, aber ich weiß, dass einige hier aus der Firma, die sehr tief drin sind, sich einen Ast abgefreut haben.
Ich sag dir mal, Mass Effect 1 war einfach, es hatte diese schöne Star Trek-ige Sci-Fi eben, ne? Was ich finde, was du in einem Videospiel schön umsetzen kannst, wo nicht jedes Alien einfach wie ein Typ mit einer Plastiknase ausschaut, sondern das kann einfach mal so langer hier Weingummiwurm oder sowas sein, in 2 Meter Größe und dir über Gedankenkontrolle reden. Das kannst du super in einem Videospiel umsetzen.
Total.
Da war die ganze Politik-Scheiße mit rein und lange Fahrten im Aufzug und es war schon geil.
Ja, und vor allem die Musik im Hintergrund war perfekt.
Ja.
So viel. Das war ja so ein bisschen Vangelis-Style, Blade Runner-mäßig. Es war, also irgendwie war das Paket mega gut, auch wenn am Ende die Story dann nicht mehr so zusammengepasst hat. Aber die ersten beiden waren im Grunde mega geil und, vielleicht lassen Sie es jetzt auch erstmal ein bisschen liegen. Ich habe nur Angst, ja, er hat ja schon eine ganze Menge Marken, die, wenn sie sie liegen lassen, die kommen dann komisch wieder, so wie Dungeon Keeper oder Ultima oder so. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass sie Mass Effect aufgeben. Weißt du?
Oh ja.
Dungeon Keeper, 24 Stunden warten, bevor du weiter irgendwie mit deinem Mako fahren darfst. Oder Mako nachtanken mit DLC, mit richtigem Geld, ne?
Ja. Ja, nicht, dass Mass Effect jetzt nur so ein weiteres Mobile-Game wird.
Ja, deswegen hatte ich gefragt, ob überhaupt eins angekündigt ist. Bei mir war das jetzt gar nicht. Ich dachte, die haben noch nicht mal irgendwie was gesagt oder so, wann was Neues kommen soll oder wie was. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn das nicht ständig jedes Jahr Neues kommt. Ich meine, das war jetzt eine Trilogie und die hat einen Abschluss gefunden. Waren noch 3, oder?
Ja, genau. Ja. Und Andromeda sollte die neue Trilogie beginnen oder was auch immer.
Ja, stimmt. Andromeda, aber siehst du, und das ist dann ja halt nicht so richtig angelaufen. Ich habe das Gefühl, das ist, dass sie jetzt sagen, okay, dann lassen wir es jetzt erstmal einfach irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen. Vielleicht fragt ja keiner nach und dann kommen sie in 5 Jahren wieder mit irgendwas, mit einem Reboot oder so und lassen Andromeda unter den Tisch fallen oder was weiß ich.
Alles also ich glaube, das ist schon ganz klar der Plan. Also niemand möchte, glaube ich, Andromeda fortgesetzt sehen. Also ich kenne wirklich niemanden, der mit dem Spiel wirklich zufrieden war. Es gibt so ein paar, die
es
haben
gibt bestimmt einen YouTube-Kanal, Andromeda Fan Number One.
Okay. Den gibt's aber auch immer und überall, selbst bei der schlechtesten Scheiße.
Nee, aber, apropos Cyberpunk, nein.
Ja, genau. Super Überleitung. Nein, wir kommen noch nicht zu Cyberpunk. Lass uns doch lieber mal drüber reden, was ihr so zuletzt gespielt habt. Wer möchte zuerst?
Dennis kann gerne, ich kann meine dann schnell abhandeln nachher, weil ich nur alten Krams hauptsächlich gezockt habe.
Ja, das sagst du dem Typen, von dem man immer genau weiß, was er gleich sagt. Also die World of Tanks Weihnachtssachen sind geleakt, gerade heute. Tut mir leid, dass ich ein bisschen unscharf bin, aber ich kann da einfach auch nichts machen. Also World of Tanks Weihnachten, es gibt ja mal diese Lootboxen, die schweineteuer sind, wo ich letztes Jahr 100-200 Euro ausgegeben habe. Aber da kriegt man immer ganz viel Kram drin, den man das ganze Jahr über dann auch braucht. Und da sind jetzt die 4 Supertanks geleakt worden. Die erzähle ich kurz, alle, die es interessiert. Ich weiß, ihr beide werdet das wahrscheinlich nicht sein. Aber der C45 Bison, das ist italienischer Heavy Tank mit so einer neuen Mechanik. Den führen sie das erste Mal. Den kriegt man nur durch die Lootboxen. Und dann gibt's noch 3 andere Achter. Und das ist ein britischer Stufe 8. Gizor, 1008 heißt der. Dann gibt's noch einen sowjetischen 08. Das ist die ISO 152K. Ein Jagdpanzer, der...
Oh.
Ich weiß nicht genau, was der in diesem Reigen zu tun hat. Und die Burrasque. Das ist ein französischer, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das nur als Service von mir, für alle, die wissen, worum es gerade ging. Aber ich finde es ein bisschen seltsam. Das sind leider keine coolen Tanks. Früher war das immer so, die hatten da einen Panzer mit 2 Rohren drin. Oder einen Panzer, der 3-mal schießen kann anstelle von 1-mal und sowas. Also sie hatten mega krasse Sachen. Und diesmal ist ein bisschen mau. Und ich muss mich schon arg selbst überreden, dieses Jahr da Geld auszugeben. Und außerdem, wir sehen auch gerade den Trailer. Habt ihr Chuck Norris schon gesehen? Chuck Norris ist auch in World of Tanks. Den kann man als Commander kriegen.
Mhm. Ich hätte den lieber als Geschoss oder so. Ne? Der wird die alle fertig machen.
Sehr viel wirkungsvoller.
Und der ist auf jeden Fall hier bei diesem ganzen Weihnachtskram dabei. Da sieht man das jetzt auch, glaube ich, gerade. Kommt er bestimmt gleich.
Ah, da ist er. Aber der kommt da raus hier. Irgendwo. Oder wird der Weihnachtsmann hier, also der Schneemann, meine ich.
Der kommt jede Sekunde, kommt der rein und steht da mit so einem richtig coolen Weihnachtspullover. Und also ein Commander ist halt quasi relativ wichtig, weil der in deinem Panzer die Fähigkeiten so ein bisschen definiert. Und dieser Commander hat auch eingesprochene Audio-Files extra, also ein eigenes, also es wird Chuck Norris wird sagen, wir sind getroffen oder wir haben ihn angezündet oder was weiß ich, ne? Das finde ich ganz
gut. Da ist er doch, das muss er sein.
Ja, das muss er sein.
Da direkt kommt er, ja. Von der Wahlurne aus Amerika in dem Panzer.
Wie er nicht alt wird auch, ist super.
Alter, Walker Texas Ranger Outfit auch noch.
Er sieht aus wie früher.
Er ist ja, der hat sich konserviert mit dem Bart, ne? Ja, jetzt mit seinen, Mitte 80 oder wie viel der ist.
Na gut, ja, der Anfang ist 80. 40 geboren. Krass, oder? Naja, das zu World of Tanks nur und also sonst, glaube ich, langweilig.
Aber kurze Frage, weil du sagtest letztes Jahr und so gab es auch so krass coole Panzer mit 2 Rohren und so. Gab es die denn dann wirklich oder wurden die erfunden dafür, dass man coole Panzer bekommt?
Also bei World of Tanks so, dass das überwiegend alles realistische Panzer sind, aber irgendwann willst du das Spiel ja noch neue Panzer reinbringen und dann greifen sie auf so Konzeptzeichnungen zurück. Und tatsächlich gab es Überlegungen, 2 Rohre anzubringen und so weiter. Haben sie nicht gemacht, weil es natürlich auch irgendwie schwierig ist. Aber es gibt Konzepte, es gibt Überlegungen und World of Tanks macht das manchmal wahr.
Mhm. Ja, weil ich habe mich nämlich gefragt, irgendwann sind ja die Panzer auch, hat man alle mal gehabt. Und was macht man dann? Und man will ja irgendwie Panzer und Skins verkaufen, also muss man sich irgendwann neue Panzer ausdenken, dachte ich mir so. Und ist ja offensichtlich auch so ein bisschen passiert, wobei sie natürlich mit so Konzeptsachen dann immer noch sagen kann, nein, aber historisch gab's ja dieses Konzept.
Nee, da hast du vollkommen recht. Da gibt's ein paar Sachen, die sind denn nicht wirklich historisch korrekt, aber es, wie gesagt, hat mal jemand drüber nachgedacht. Und besonders die Deutschen haben ja tatsächlich einige von diesen Konzepten ja auch wahrgemacht, zum Beispiel der Mauspanzer, der 160 Tonnen wiegt. Das war ja auch ein Riesending, der ist ja so groß wie 3 Panzer. Und es ging ja sogar noch weiter. Hitler wollte eine Ratte haben. Das wäre ein Panzer, der wäre so groß wie ein Schiff gewesen tatsächlich. Und der hätte auch gar nicht, der hätte gar nicht fahren können, weil der so tief in den Boden eingesunken wäre oder die Straßen kaputt gemacht hätte. Und da gibt's auch Konzeptzeichnungen tatsächlich von, aber der hat's noch nicht reingeschafft. Aber der ist fast Science Fiction. Aber es ist tatsächlich interessant, manchmal mitzukriegen, was die für Science Fiction Ideen damals hatten. Und das fand ich ganz interessant.
Und dann hast du noch was mitgebracht.
Das habe ich leider noch nicht gespielt, aber es kam letzten Donnerstag ein DLC für Total War Warhammer 2 raus. Und zwar nennt der sich The Twisted and the Twilight. Und The Twisted steht für die Skaven. Oder nee, gar nicht. The Twisted steht für 2 Schwestern. Vielleicht können wir den Trailer nebenbei auch anfangen, weil der mega geil ist. Also die Twisted, das sind die, wie heißen sie nochmal? Die Twisted Sisters? Sisters of Twilight. sind so zwei Waldelfendamen, die immer zusammen rumhängen, die nie alleine waren und die in dem Wald da rumhängen und ihre Wälder verteidigen. Aber viel cooler ist Throt the Unclean. Das ist so ein Skaven, also so eine Ratte, der Meistermutator vom Clan Mulder. Clan Mulder waren die bei den Skaven, die immer Monster mutiert und gekreuzt haben und daraus die krassesten Kreaturen gezüchtet haben. Und Throt selber, den man auch hier in dem Trailer einmal kurz sieht, der hat auch drei Arme, weil der so viel Warpstein-Experimente schon gemacht hat. Und Warpstein, da sieht man ihn! Warpstein verändert dich so dermaßen, der muss jetzt, da sind die Mutationen, die so, das wird bestimmt eine geile Mechanik bei dem DLC. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber die Lore dazu ist einfach mega geil. Er ist so mutiert, dass er quasi das Achtfache seines Körpergewichts täglich essen muss. Somit hört er eigentlich nie auf zu essen. Und wenn er nicht isst, dann wird er richtig böse. Und da sieht man, wie jetzt diese Skaven gegen die neue Waldelfen-Fraktion da kämpfen. Und Waldelfen waren bei Total War Warhammer 2 noch relativ klein als Volk im Vergleich zu anderen. Skaven sind recht groß. Aber da freue ich mich drauf. Das ist immer cool, wenn sie hin und wieder mal neue Völker reinbringen, weil es dann Sinn macht, mal wieder reinzuschauen. Mhm. Denn das gleiche Volk nochmal zu spielen, auch wenn man es mit dem Volk nicht durchgespielt hat, mache ich zumindest nicht. Aber immer wenn es was Neues gibt, gibt es quasi so einen Ansatz, hey, jetzt kann ich mal wieder reinschauen. Und das, glaube ich, werde ich so gegen Weihnachten tun, um hier das Ganze, was ich da sehe, da habe ich voll Bock drauf.
Also ich habe gerade nur im Chat gelesen, cooler DLC, endlich bumsen die Waldelfen mal richtig rum.
Ich weiß ja, das nicht, wie zwei Schwestern.
Wie akkurat die ist.
Da muss man halt drauf stehen dann.
Ja, klingt spitze auf jeden Fall.
Ja, das klingt ernst.
Nein, also dieser Chat-Kommentar hat mich einfach überzeugt. Nein, ich bin einfach überhaupt nicht in Total War drin, deswegen kann ich einfach nicht mehr dazu sagen. Ich kann nur sagen, klingt geil, wenn ich wüsste, worum es geht.
Ja, aber vielleicht hat das, was ich dir gerade erzählt habe, so ein bisschen das Interesse geweckt oder gezeigt, wie deep das eigentlich ist. Ich finde die Lore einfach mega spannend und ich kann da gar nie aufhören von zu erzählen. Eigentlich.
Das hat mich aber tatsächlich überrascht, weil ich wusste natürlich, dass Warhammer insgesamt eine tiefe Lore hat, aber dass die auch so auserzählt wird in so einem vornehmlich Strategiespiel, war mir jetzt nicht so bewusst. Also klar, da gibt's die Singleplayer-Kampagne und natürlich werden da die ein oder anderen Häppchen serviert. Aber dass man da auch wirklich was mitnimmt und dass irgendwie die Geschichte cool weitererzählt wird, das ist doch schön zu hören. Das hast du ja eigentlich nicht so häufig in solchen Spielen, die ja an sich eine total gute Strategietiefe bieten.
Ja, es hängt natürlich immer davon ab, wie viel du als Strategiefan dich mit Story abgeben möchtest oder nicht. Ja, ne? Wenn du da gerade dann deine lange 2-Stunden-Mission gemacht hast und dann erstmal 45 Minuten Cutscenes wären, vielleicht funktioniert es nicht ganz so, aber ja. Ich kenne mich auch zu wenig aus mit Total War, Warhammer und die ganzen anderen Geschichten. Sieht immer so spannend aus, aber ich bin ja leider nie in der Schiene so richtig drin da. Mhm.
Ja, ist schwierig da reinzukommen, aber wenn man mal so Fetzen hier und da hört, vielleicht ist das Interesse ja mal geweckt, dass man mal genauer hinhört und so langsam. Ich meine, ich habe jetzt auch genug Zeit gehabt, das gibt's seit den 80ern oder was weiß ich, ne? Da ein bisschen was aufzuschnappen. Ich habe selber ja auch nie persönlich gespielt, weil mir das zu teuer war als Teenager. Du musst da ja musstest damals diese Zinnfiguren kaufen. Mhm. Und die waren so schweineteuer. Da hat dann, was weiß ich, irgendwie so ein Troll, 20, 30 Mark gekostet. Und
ja, ist ein krass teures Hobby auf jeden Fall.
Geht halt nicht. Das konnte ich mir. Ich hatte Hero Quest, das war in sich abgeschlossen, oder Blood Bowl, das war auch quasi so ein Standalone-Spin-Off im Sport. Ne? Blood Bowl, dieses Ding mit dem Football. Und aber ich konnte mir das damals nicht leisten, aber hab immer neidisch meinen Kumpels zugeschaut und deswegen auch immer die Armeebücher gelesen und da reingeguckt und deswegen hat mich nie losgelassen.
Ja, aber wie schön, dass man sich das dann heute alles virtuell berechnen lassen kann. Da muss man keine physischen Figuren mehr kaufen. Gregor, was hast du dir denn zuletzt zu Hause virtuell berechnet?
Das passt sehr gut. Ich habe Deepest Lore Strategiespiele gezockt. Oh. Tatsächlich. Naja, relativ, aber du kannst Fire Emblem mal reinschmeißen. Denn 30 Jahre nach dem ursprünglichen Japan-Release ist Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light in der originalen NES-Version auf Nintendo Switch nochmal rausgekommen. Das war das erste Fire Emblem. Kennen wir die Serie ja mittlerweile. Strategie RPG mit Storyline. Das wurde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums übersetzt. Gehst für 5,99 im Shop zum Runterladen. Ist die NES-Version die originale, aber mit einigen Updates, dass du ein Quicksave machen kannst, dass du Animationsphasen anspeeden kannst, auch nur von den Gegnern, wenn du deine Züge selber machen willst. Mhm. Das ist eine rundenbasierte Strategie eben mit Storyline dazwischen. Sehr oldschoolig, ist ja auch 30 Jahre mittlerweile alt. Also die anderen Spiele in der Folgezeit haben ordentlich an Storytelling als auch Gameplay gearbeitet, aber du hast über 20 verschiedene Einheiten, viel, was du taktisch machen kannst. Die KI ist auch nicht so schlecht, zumindest eine Handvoll Missionen habe ich bisher gemacht, um mal reinzuspielen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Erstaunlich schon sehr viel drin von der DNA, wie die Fire Emblems heutzutage funktionieren, mit weniger Waifu-Gehalt, muss man vielleicht sagen, für die Leute, die da drauf stehen. Das ist mehr so die klassische Strategie und man erlebt, wo Marth, der Charakter herkommt, der ja auch in Shadow Dance, hätte ich was gesagt, wer ist nochmal? Smash Brothers mit dabei ist. Der hat da nämlich seinen Ursprung und ist natürlich immer wieder mal aufgetaucht in verschiedenen anderen Sachen. Kann man sich gerne für 5,99 gönnen, wenn man sowas mag in der Form. Ist auch nett geworden auf der Switch. Allerdings, eine Sache muss man auch wieder dann dazu sagen, Nintendo schränkt wieder die Verfügbarkeit ein, denn es ist auch eins dieser Spiele, die nur bis Ende März 2021 kaufbar sein werden. Ne? Das haben sie ja schon mit dann den Super Mario 3D All-Stars gemacht oder Super Mario Brothers 35, das Massive Multiplayer-Game da. Ich verstehe nicht ganz, also doch, ich verstehe schon, ne? Künstlich verknappen und dann schön viel absetzen, um die Leute dann im Geschäftsjahr noch ordentlich abzumelken. Und es ist ein gutes Spiel, es macht auch Spaß, aber ich finde dann diese Einschränkungen machen es mir wieder so ein klein bisschen madig. Ja. Ist da also nicht so cool, aber ich weiß nicht. Also als Fan habe ich es mir gerne angeguckt, würde ich auch empfehlen. Aber ansonsten ist es etwas, wo man jetzt nicht die Switch entstauben sollte. Mhm. Ne? Wenn man jetzt nicht der absolut größte Fan da ist. Ansonsten, ich weiß nicht, die restlichen Sachen, es ist noch ein paar Neuigkeiten gab es zu Persona 5 Scramble. Oder du kannst mal da ein bisschen was reinschmeißen. Das jetzt Persona 5 Strikers, glaube ich, heißen wird. Ich habe vor einem Jahr da schon die japanische Version dann spielen können auf der Switch. Persona 5 Scramble ist das Sequel zu Persona 5, aber nicht nur klassisch Rollenspiel, sondern Rollenspiel gemischt mit Dynasty Warriors, muss man wieder sagen. Also es ist das quasi so ein bisschen, wie wir es mit Hyrule Warriors hatten, ne? Ein Spiel aus dem Universum von einem Franchise, wo dann dieses Dynasty Warriors-mäßige Massenkämpfen mit dabei ist. Das Schöne daran war aber, es sind nicht diese klassischen Massenschlachten, sondern quasi das Kampf System wurde nur adaptiert darauf, wie das Massenkämpfen bei Dynasty Warriors funktioniert, mit vielen Gegnern, verschiedenen Charakteren, die du machen kannst, unterschiedlichen Skills, aber es ist eine richtige Fortführung der Persona 5 Story, die so einige Zeit danach spielt, neue Charaktere werden eingeführt, Production Values sind gleich oder vielleicht sogar einen Tacken besser jetzt als neueres Game bei Persona 5 und du hast richtige Dungeons sogar, also Dungeons, wo du rumgehst, Sachen, die du lösen kannst. Ich habe den Anfang so ein bisschen gespielt auf Japanisch, da gab es eine japanische Demo dazu und ja, wenn sich das weiter so äußert, dass du nicht nur Standard-Massenkämpfen hast, sondern dass da auch Dungeons und Story und alles mit drin sind. Als Fan von Persona 5, finde ich, kann man sich das gerne geben. Und da ist ein Trailer kurzzeitig online gegangen am Freitag, dass das Ding auch dann 2021 dann erscheinen wird in der westlichen Fassung. Hier steht bei Wikipedia was vom 23. Februar. Das war wohl dann das Datum, was genannt wurde. Und Switch, PS4 und sogar Microsoft Windows. Das heißt also auch eine PC-Fassung für die Leute. Switch fände ich cool, auch wenn sie das Original vielleicht nochmal releasen, weil gibt's ja bisher auch nur auf PS4 und PS3 im Westen, ne, oder? Persona 5, ne, das Original. PC-Versionen und Switch-Versionen sind immer cooler, wenn die dann auch nochmal dazu kommen. Ja. Aber das sind ein paar Eindrücke von der alten Japan-Version. Ich bin mal gespannt darauf, was sie noch jetzt alles machen für die westliche.
Aber wäre das jetzt nur so Muso-Gameplay gewesen, dann hätte es sich weniger interessiert.
Ja, weniger. Also selbst Hyrule Warriors Interesse wäre da gewesen, aber so Musu ist nicht unbedingt meins. Ich weiß, dafür spiele ich die ganzen Yakuzas, wo du normalerweise nur mit dem Knopf auf die Fresse haust und so, aber das ist mir ein bisschen genehmer, das Beat'em-up-Gameplay verglichen mit Massenschlacht und Feldherren und große, riesige Gegnermassen einfach so abzuarbeiten. Ja. Ist nicht wirklich da meins. Und wenn mal was anderes mit der Formel gemacht wird, dann könnte das durchaus cool sein. Und ey, Musu mit richtigen Dungeons ist eine interessante Idee, die noch keiner so richtig gemacht hat bisher. Mhm. Ja. Und ansonsten kann ich vielleicht noch eine Handvoll Worte, mach's kurz rein, da rede ich 10 Sekunden drüber. Dragon Quest XI S ist erschienen, der Definitive Edition. Das Update von Dragon Quest XI gab es letztes Jahr für die Switch, jetzt für Xbox-Plattformen, für Windows, für PS4, auch spielbar auf der PS5. Die ganzen Neuerungen, die auf der Switch gewesen sind, mein Game of the Year 2018 damals gewesen, 100 plus Stunden auf der PS4 investiert, eines der besten klassischen Rollenspiele mit modernen Production Values auf modernen Plattformen, und das hat so viel zu der Switch-Version wie orchestrierte Musik dazu bekommen, und das quasi das komplette Spiel auch als 2D-Ausgabe drin, zu der du jederzeit wechseln kannst. Das heißt, du kannst es in Top-Down-Pixel-Grafik spielen, okay, ja, und es ist wie ein eigenständiges Spiel und kannst nach bestimmten Stellen sagen, okay, jetzt wechsle ich wieder auf die 3D-Grafik.
Das ist ja geil, das mag ich
halt
mal gerne.
Du hast also das D-Make gleich mit dabei.
Ja.
ist auch, soweit ich gesehen habe, im Game Pass drin für Xbox-Leute, ne? Dass man die Version zocken kann, und ansonsten auf den neuen Plattformen. Einzige, was ist, man wird nicht sein Save mitnehmen können, weil da so viel anders ist von den alten Versionen. Und soweit ich gesehen habe, jetzt auch übers Wochenende, wird wohl die alte Version delisted zum Neukauf. Also zumindest, ob du es bei Steam, PS4 und so weiter, wirst du wohl die alte Version nicht mehr kaufen können, die einen bestimmten Vorteil hat, denn die Version hier basiert auf den Switch-Grafiken. Das heißt, manche Texturen können ein bisschen gröber aussehen. Na, die wurden jetzt wieder hochskaliert, dass du es mit 60 Frames und hoher Auflösung fahren kannst. Allerdings waren die alten, gerade die alte PC-Version mit den dafür gemachten Texturen, wenn du direkt den Vergleich machst, sieht es wahrscheinlich in gewissen Bereichen dann nochmal besser aus. Deshalb muss man das so ein bisschen unter Vorbehalt sehen. Ansonsten aber, Spiel ist weiterhin cool.
Okay, das ist doch ein schönes Fazit dazu.
Wofür steht das S in dem Titel?
Specials. Ich hätte gedacht, es heißt Switch, weil es auf der Switch eben dafür rausgekommen ist, aber wahrscheinlich irgendwie sowas wie Special oder so, schätze ich mal.
Ja.
Speed.
Ja, genau, das ist das Rating am Ende vom Kampf bei Devil May Cry oder so, ne? S-Rating.
Ja, sowas, genau. Ganz besonders gutes Spiel, sagen die damit nochmal im Titel aus.
Ja.
Ja, ey, wir rushen so ein bisschen heute, Leute, aber wir haben eben noch gleich ein bisschen Cyberpunk-Ersteindruck vor uns. Aber ich will zumindest, und ich mach's jetzt ganz quick and dirty, noch ganz kurz zum letzte Woche erschienenen Empire of Sin was sagen. Wenn das hier, so.
Das ist hier von dem Doom-Typen, oder?
Genau, das ist von dem Studio Romero Games. Also man kennt ihn, den guten John Romero.
John? Aber Sekunde, ja. Nicht zu verwechseln mit Sin, The Sexy Empire, oder?
Dann denkst du an Wet, The Sexy Empire?
Ach, Wet hieß, ich wusste, irgendwas verwechsle ich, weil, ja, okay, sorry.
Worüber auch immer die zwei Jungs reden. Nein, ich rede natürlich über das Spiel von Romero Games Empire of Sin, welches im Chicago der 1920er Jahre spielt. Also genau zur Zeit der Prohibition in Amerika, also die Zeit des Alkoholverbots. Also wer zum Beispiel Serien wie Boardwalk Empire gesehen hat, mit Steve Buscemi, wie auch immer man ihn ausspricht, der kennt so ein bisschen das Setting, und ich fand es unglaublich spannend. Ich habe letztes Jahr auf der Gamescom, konnte ich schon mal anzocken, und da fand ich sehr, sehr vielversprechend. Ich spule hier mal so ein bisschen rein, damit man mal ein bisschen mehr als die Charaktererstellung sieht. Und ja, im Prinzip, was ist es? Es ist eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und rundenbasiertem Kampfsystem. Also man läuft eben, wie man es da sieht, hat man dieses XCOM-Gameplay und muss sich im Prinzip in Chicago einen Namen machen, indem man schon bestehende Bordells oder Brauereien oder halt irgend so ein Kram, der eigentlich illegal ist, von anderen Gangsterbossen versucht zu übernehmen. Und indem man halt diese rundenbasierten Kämpfe austrägt. So, genug der Zusammenfassung. Ich habe mich auf der Gamescom damals auch mit Brenda Romero unterhalten. Das ist übrigens die Frau von John Romero, und die hat auch die Entwicklung geleitet. Und sie war also wirklich total leidenschaftlich. Es wirkte so, als hätte sie auf nichts mehr Bock als auf dieses Mafia-Setting. Und deswegen hat sie mich auch ganz gut überzeugt. Und ich hatte auch total Bock auf das Setting. So, jetzt stellt sich aber raus, ich habe lange nicht so einen uninspirierten, langweiligen Kram gespielt.
So viel Aufbau dafür.
Ja, sorry, deswegen habe ich so aufgebaut, weil ich hohe Erwartungshaltung hatte. Hier haben wir es wieder, Leute. Hohe Erwartungshaltung bringen euch meistens ins Verderben. Und mich halt auch. Die Dialoge, es tut mir leid, die wirken stellenweise wie von einem Kind geschrieben. Die sind wirklich einfach lame. Schon wie das Spiel losgeht, du fährst in so einem richtig grafisch völlig langweiligen animierten Auto von vor 10 Jahren. Es passiert nichts. Es gibt immer drei Kameraeinstellungen und einen langweiligen Dialog. Dann sind die Bosse, die man wählen kann, super OP. Das heißt, die haben alle so eine Spezialfähigkeit, die diese Kämpfe halt auch nicht herausfordernd macht. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, die KI ist auch selten dumm. Die bewegen sich so, wie sich... Weiß ich nicht, also ich habe schon vor 10 Jahren noch bessere KI gesehen und dass ich das alles so hart sagen muss, tut mir unfassbar leid, weil ich eigentlich eben in diesem Projekt so viel Potenzial gesehen habe und es wird einfach nicht ausgeschöpft. Dazu kommt noch, dass bei Release jetzt auch so unglaublich viel Bugs sind nach irgendwie 2 Verschiebungen und so. Also auch dieses Projekt steht leider unter überhaupt keinem guten Stern und das beste Beispiel und das ist jetzt auch mein Abschluss und dann müssen wir ja nämlich auch zum Ende kommen, ist der Boss oder die Bossin Goldie Gadot. Die hat nämlich die Fähigkeit Killerkönigin und damit kann sie 3 Feinde ausschalten. So, jetzt kommt's aber. Jetzt sehen wir auch gerade hier so, haben wir gerade kurz gesehen, wie man da sich quasi Items ausrüsten kann. Wobei es jetzt schon wieder ein bisschen her. Und da kann man oder muss man natürlich seinen Charakteren auch Waffen ausrüsten. Diese Fähigkeit kann sie aber immer einsetzen. Völlig egal, ob sie eine Waffe dabei hat oder nicht. Das ist einfach sowas von immersionsbrechend zu Sachen. Und davon ist das Spiel durchzogen. Anderes Beispiel. Du kriegst Geld am Ende von einer Mission als Belohnung, obwohl es in der Mission, in der Story überhaupt nicht um Geld ging. Also du weißt nicht, wo kommt dieses Geld her. So klar, das gibt's in vielen Spielen, aber nicht in einem ich will das nicht in einem Spiel sehen, was sich auf die Fahne schreibt, quasi mit seiner Erzählung zu punkten. So, deswegen, Leute, sorry, kauft's euch nicht, ich bin enttäuscht as fuck.
Das ist aber selten, dass Walle so ausholt und
ja, oder?
Geht, oder?
Also ich habe mich halt echt gefreut. Ja, also wirklich, ich habe mich jetzt ein Jahr lang auf dieses Spiel gefreut oder länger.
Man kommt in die Einblendung, diese Sendung wird präsentiert von Empire of Sin. Ja.
Also weil ich vorher noch so das noch so toll angepriesen habe. Ja, aber damit ihr gemerkt habt, wie tief mein Fall war. So,
aber ich habe noch mal nachgeguckt, es gab schon ein Spiel, das Sin heißt, von 98 oder das, so.
Den Shooter meinst du, dran, oder? Da gab's doch so einen Shooter mal, oder? Oder war es mit Y? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das war ein Shooter-Ding, was ziemlich unterdurchschnittlich war. Finde ich auch immer schwierig, wenn man es nicht schafft, einen Namen zu finden, den es nicht schon mal gab. Oder?
Ja, du hast ja irgendwann mal alles durch. Ne? Also, Empire of Sin ist auch so, naja, kann man machen.
Generisch, egal, es wäre auf jeden Fall viel drin gewesen. Keine Empfehlung von mir. So, Leute, wir gehen in eine ganz kurze Pause, ein kurzer Spot und dann gibt's hier die große Cyberpunk-Ersteindrucksdiskussion. Bis gleich.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Herr Gezaubert. Wo kommt der Sandro denn her? Direkt aus wahrscheinlich durchzockten Nächten mit dem tollsten Most Anticipated Game 2020.
Ich glaube, man sieht's mir auch an. Ich habe tatsächlich sehr wenig geschlafen die letzten Nächte, denn man muss sagen, ich habe am Freitag erst die Gelegenheit bekommen, hätte eigentlich Donnerstagabend schon spielen können, musste mich dann aber auf Kino Plus vorbereiten. Das war das Schlimmste. War das 7 Jahre auf dem Spiel.
Und so ein Scheiß, und da muss man dann noch über Filme reden. Ja,
dann sagte Daniel so, guck dir mal noch die 3-4 Filme an, damit du da
morgen... Und du machst es auch noch, ne?
Und ich mach's auch noch.
Ich guck einen Film und red dann über den. Ja. Und sag die anderen dann anders mal. Also der Joke, der vorher rumgegangen ist, wegen dieses ganz knappen Review-Embargos, war irgendwie, dass CD Projekt Red jetzt auch die Reviewer zwingt, Crunch zu machen. bis zum Ende des Embargos.
Also wenn dann schon alle, Fairness muss
sein. Wenn schon alle, ja.
Ich weiß, wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Denn dieses Spiel hat natürlich enorme Erwartungshaltungen und das, was wir hier sehen, das kann ich auch gleich mal sagen, ist kein selbst aufgenommenes Gameplay, das darf man heute noch nicht zeigen, also um 18 Uhr sind zwar die Embargos gefallen für Kritiken, aber man darf noch kein Video-Footage zeigen, das wird dann ab Mittwoch stattfinden, auch auf dem Sender, sehr wahrscheinlich, und ich sag auch mal gleich, ich werde natürlich keine Spoiler droppen, ich werde nichts zur Story sagen, ich werde einfach nur ein bisschen was erzählen zur Welt, zur Technik, was gut ist, was schlecht ist, für wen das was geeignet ist, für wen wahrscheinlich eher weniger. Und ich
sehr gerne.
Und ich habe insgesamt ungefähr zwischen 20, 30 Stunden gespielt. Das habe ich zumindest geschafft seit Donnerstag oder Freitag. Ich hatte richtig Angst, enttäuscht zu werden, denn der Teaser kam jetzt zum ersten Mal vor 7 Jahren. Und wenn man auf Cyberpunk steht als Genre und dieses ganze Zeug wie Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell und so extrem mag.
Warst du da noch minderjährig?
Nein.
Okay, knapp, ne?
Knapp, tatsächlich. Ja. Da war ich 19. Holy shit. Hammer. Das ist echt knapp. Krass. Und ich hatte dann natürlich auch schon Witcher 3 gespielt und mag Witcher 3. Dementsprechend war auch die Erwartungshaltung bei mir sehr, sehr groß. Und dieses Spiel ist auch echt schwer zu besprechen, denn es ist nur ein Ersteindruck. Ich kann auch nicht final sagen, wie das jetzt insgesamt aussieht. Aber für mich persönlich ist es schon das, was ich mir erträumt habe im Sinne von, okay, du kriegst das, was da draufsteht. Du kriegst eine Cyberpunk-Welt mit all den Cyberpunk-Themen, mit Figuren, die gut geschrieben sind, mit Dialogen, die gut geschrieben sind. Und für mich ist es einfach das, was ich mir wirklich erhofft habe. Wir kommen auch später noch zu Sachen, die nicht so gut sind. Ich will trotzdem mal sagen, ich glaube, dass es nicht jedem gefallen wird. Denn es ist eben Cyberpunk und Cyberpunk ist sperrig. Mhm. Und so ein GTA, damit holst du halt mehr Leute ab, in meinen Augen. Das sieht man auch beispielsweise an sowas wie Battle Angel Alita oder Blade Runner 2049, die an der Kinokasse im Flop waren. Mhm. So, die Leute sehen Cyberpunk, haben da vielleicht nicht so viel Bock drauf. Ich hoffe, dass es bei Cyberpunk ein bisschen erfolgreicher wird. Und was ich sagen kann noch ist, es ist ein sehr, sehr lautes Spiel. Es ist ein sehr intensives Spiel.
Okay.
Es gibt auch ruhige Momente, aber ihr müsst euch vorstellen, diese Welt ist so vollgepackt. Diese Welt ist, du wirst erschlagen. Du hast auch eine Karte voller Items, wo du erstmal am Anfang nicht weißt, was ist das so genau. Das ist ein bisschen wie bei Witcher. Da hast du auch Fragezeichen. Du weißt, du kannst da hingehen. Irgendwas passiert da schon. Du kannst auch in der offenen Welt einfach mal einen Dialog zuhören und daraus entwickelt sich eine Quest. Das gibt's auch. Mhm. Es gibt wirklich überall was zu tun. Du willst von Punkt A nach Punkt B und wirst von 10 Sachen unterbrochen und hast schon wieder vergessen, was du eigentlich vorhattest.
Also ist es so ein bisschen wie bei Skyrim oder so, wo man ja auch rumläuft und mehr Quests annimmt, als man abgeschlossen bekommt.
Ja, nur dass mich die Hauptquest hier mehr interessiert als bei Skyrim.
Das ist wirklich, das ist ein interessanter Punkt, weil das haben die ja nie geschafft und das ist ja schön zu hören, dass die Hauptquest einen offensichtlich bei der Stange hält.
Voll und ey, generell, ist, wie gesagt, es gibt so viel zu tun. Ich habe nicht erwartet, dass diese Welt doch so groß ist. Also man kannte ja die Distrikte, ne, die unterschiedlichen, hat ein bisschen hier und da was gesehen, aber dass sie doch so groß ist und ihr müsst euch halt vorstellen, es geht auch nochmal in die Höhe. Es hat halt viele große Gebäude, wo man nochmal irgendwie mit dem Fahrstuhl hochfahren kann. Man hat Questreihen, die sich auf einer gewissen Höhe nur abspielen und nicht nur das, was du machen kannst, ist da so krass, sondern es wird insofern auch nie langweilig, dass du ständig in irgendein Gespräch oder so verwickelt bist. Du wirst ständig angerufen. Du kannst Sprachnachrichten abschicken, also darauf auch antworten. Du hast einen Johnny Silverhand in Form von Keanu Reeves, der dann da halt rumsteht. Das ist ja schon bekannt, dass der quasi in deinem Kopf ist. Mhm. Der rumsteht und dich voll labert vor einer Quest oder während einer Quest. Das heißt, es wird in keiner Sekunde, zumindest nach den ersten 20, 30 Stunden, langweilig. Und das habe ich so relativ selten erlebt.
Nicht langweilig oder schon manchmal nervig? Also ich denke da so an GTA 4, Roman, let's go bowling. So, wo du alle paar Entschuldigung, Minuten
Cyberbowling.
Cyberbowling. Es ist natürlich super hilfreich dadurch, dass es halt unfassbar lebendig wirkt. Aber ich habe zu jeder Sekunde auch die Angst, und da sind wir bei dem Punkt zu viel, dass ich was verpasse. Mhm. Weil man weiß ja auch, es gibt unterschiedliche Dialogoptionen, es gibt auch Quests, die du verpassen kannst. Das gab's auch bei Witcher 3. Und so ist das hier eben auch noch. Nur noch mal viel krasser auf diese Stadt verteilt. Mhm. Bei Witcher waren es halt große Ebenen. Hier ist es alles so in eine Stadt gepresst. Und es hat auf jeden Fall einen hohen Wiederspielwert. Ich kann mir vorstellen, das mehrmals zu spielen. Ich habe jetzt als Nomad gestartet. Da startest du quasi in so einer Wüste. Hat man auch schon bei veröffentlichten Gameplay gesehen. Und bist aber auch nicht festgefahren. Das ist ganz schön, dass du, was dieses ganze Management von deinen Upgrades und so angeht, du legst dich nicht am Anfang fest und dann ist es der Weg, sondern du kannst währenddessen auch noch irgendwie auf Tech-G gehen, du kannst währenddessen noch auf,
cool,
okay, du willst doch lieber ballern, weil du weißt ja auch noch gar nicht am Anfang,
ja, ja, wie
die ganzen Spielmechaniken sind,
genau,
und was dir gefällt, so, ne?
Und kann man auch diese Fraktionen noch wechseln?
Diese Nomad-Geschichte, das nicht, diese drei nicht, aber das bestimmt mehr oder weniger auch nur zwei Sachen. Einmal, wo du startest und zum anderen, welche Dialogoption du hast. Als Nomad müsst ihr euch vorstellen, sind so Freiheitskämpfer, also die genießen die Freiheit in der Wüste. Mhm. Und die haben dann andere Dialogoptionen in den Dialogen, weil sie dann irgendwie was nachvollziehen können, wenn jemand freier sein will in dieser Stadt, Night City. Mhm. Und als Corpo habe ich jetzt nicht gespielt, aber als Corpo kannst du wahrscheinlich dann drüber reden, was die Konzerne so machen, kannst das mehr nachvollziehen. Ich weiß halt nicht, weil ich jetzt nicht das dreimal spielen konnte, inwiefern da dann später, zum späteren Verlauf in der Story, nochmal Änderungen da sind. Aber was diese ganzen, wir sehen es gerade, oder wir haben es gerade gesehen, diese ganzen Upgrade-Möglichkeiten, das ist dir komplett frei bestimmt, wie du das verteilst. Und auch das kann echt am anfangs einen erschlagen.
Das wäre was, ob man, weiß schon, ob man respecken kann irgendwann, ne? Dass du sagen kannst, hier, ich zahle dir ein paar Credits und dann darf ich alles nochmal auf Oberschenkel verteilen.
Die Möglichkeit gibt es. Du hast ja auch einzelne Specs, ne, diese ganzen.
Du gehst zum Bodyshop da, ne?
Augmentierungen, du gehst zum Bodyshop und der macht das dann halt. Und da kannst du dir auswählen, was willst du am Arm haben, was willst du am rechten Bein haben und so weiter und so fort.
Sag mal, Entdeckerdrang, also sowas, PC-Rollenspiele, gerade aus Ego-Perspektive, ich denke da persönlich immer automatisch mal ein bisschen an Fallout, weil ich damit auch so die Bethesda-Fallouts im Speziellen, weil ich da so viel Zeit mit verbracht habe. Ich bin da häufig einfach mal, ich gehe jetzt in die Richtung und guck mal, was ich finde. Und in den meisten Fällen findest du auch was. Und auch wenn mich nicht ein Sidequest oder die Mainstory dahin getrieben hat, das ist für mich auch ein recht wichtiger Punkt bei solchen Sachen. Jetzt hast du das Gefühl, auch wenn du natürlich jetzt nur wenig vergleichsweise spielen konntest und nicht nur Story geballert hast, warst du auch mal selbst versucht, mal irgendwo einfach hinzugehen und gucken, was du machen kannst?
Ja, ich mache das total gern sogar mit diesen NPCs. Wenn es gibt wirklich, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt, auf Ultra-Settings und sieht auch toll aus und sowas. Und dann habe ich halt mal versucht, weil genau das mache ich immer bei Open World Games, einem NPC zu folgen. Und der ging dann tatsächlich, eine Frau war das, die ging dann tatsächlich in ihre Wohnung. Da so rein. Ja, okay, ein bisschen weird. Ich gebe zu, ein bisschen weird. Aber
creep, man.
Dann gucke ich da so rein und sie macht dann halt irgendwas zu essen oder was zu trinken oder so.
Lame.
Ja, ist halt nicht so spannend, weißt du nicht mehr, was da passiert.
Nee, aber cool, dass sie so normal lebt.
Genau, ich weiß nicht, ob es bei jedem ist, jedem NPC, es sind wahnsinnig viele. Oder ob einige auch einfach die Straße hoch und runter gehen die ganze Zeit, das habe ich
jetzt immer wieder gesehen. Noch einmal umdrehen und wieder hoch.
Ja. Aber auch um auf deine Frage zurückzukommen, beste Beispiel, ohne, es ist kein Spoiler, es gibt eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Sidequest ist oder ich das nur so entdeckt habe, denn ich habe so zwei Polizisten gesehen, die standen bei einem Nachbarn von mir vor der Wohnung. Und dieser Nachbar ist halt Polizist, hat sich aber seit mehreren Tagen schon nicht mehr gemeldet bei denen. Und dann haben die sich halt gewundert. Und daraus erspinnt sich halt dann auch eine kleine Geschichte. Und wenn du Bock hast, kannst du mit dem Nachbarn, mit dem du ganz gut bist, reden, woran das denn liegt und kannst dem Polizisten sagen, ey, helf dir mal da dort und dort. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel nur entdeckt, weil ich da dann halt die Polizisten gesehen habe, die da quatschen. Ich höre denen mal zu, in den ganzen Clubs, es gibt ja mehrere Clubs in dem Spiel, kannst du auch dich einfach hinstellen und einfach mal zuhören. Und daraus ergibt sich dann entweder ein Dialog.
Einfach mal zuhören, soll man im Leben auch mehr machen, ne?
Einfach mal zuhören. Also man kann auch, wenn man kurz mal keine Quest spielen will, kann man auch einfach 5 Stunden, 10 Stunden da irgendwie rumlaufen und Sachen entdecken. Und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich so in der Form selten erlebt, weil man muss ja nun mal Ubisoft-Spiele, Open-World-Spiele als Vergleich ziehen. Ich habe vor kurzem Watch Dogs Legion gespielt. Und es war okay, aber mein Problem ist immer, auch bei Assassin's Creed, dass du nach 10 Stunden oder nach 20 Stunden, je nachdem wie groß das Spiel ist, mehr oder weniger die gleichen Aufgaben machst.
Mhm.
Und dieses Gefühl habe ich hier nicht. Also klar, ich habe noch viele Stunden vor mir, aber ich habe das Gefühl, das Quest-Design ist viel abwechslungsreicher. Denn die hohe Kunst ist ja bei Open-World-Spielen, von vorn bis hinten abwechslungsreich und interessant zu bleiben und nicht immer nur das Gleiche zu machen.
Ja.
Und das haben sie halt in meinen Augen geschafft. Aber das klingt natürlich jetzt alles sehr positiv. Ich kann mal zum Negativen kommen.
Ja, komm, kriegst du das in 2 Minuten runter?
Genau, dann aber ganz quick.
Ja, ganz quick and dirty. Es ist noch sehr buggy. Dazu sei mal gesagt, am Mittwoch kommt noch ein richtiger Day-One-Patch. Das dürfte vielleicht der sein, an dem sie jetzt die 3 Wochen gearbeitet haben. Und der unter anderem Grund für die Verschiebung war.
Zur Regelarbeitszeit, ne? Immer mit pünktlichem Ende.
Exakt. Und das ist halt, muss man gucken, wie das denn aussieht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das auf der Xbox One S aussieht. Also auf der schwächsten alten Konsole.
Ja, zumindest besser als auf der One wahrscheinlich. Die ist ja trotzdem ein bisschen stärker als die.
Ist die S ein bisschen stärker als die normale One?
Nein.
Nein?
Nein, nein, nein. Sehr eventuell ein bisschen, weil die Festplatte potenziell neuer ist. Aber ich glaube, die sollte eigentlich entsprechen der alten, oder?
Okay, wissen wir nicht, aber die One, also ich glaube auch, da sieht es nicht so prächtig wahrscheinlich aus.
Es gab dann tatsächlich Szenen, wo die Lippen sich von dem NPC nicht bewegt haben. Es gab Szenen, wo ich tatsächlich eine Quest neu starten musste, weil mein Charakter plötzlich an einem Ort war, zu dem ich gar nicht konnte.
Mhm.
Der ist dann irgendwie in so einen Raum geglitscht, wo ich gar nicht rein konnte. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das sich so entwickelt. Aber Thema Lippensynchronisation und so, Lippenzeug, habe ich ja gerade gesagt.
Ja.
Ey, das Spiel ist so gut synchronisiert auf Deutsch, dass ich tatsächlich das auf Deutsch durchspielen werde.
Okay.
Oh, da war ich auch halt auch überrascht. Cool. Und da kommen wir auch mal zu dem Punkt, will ich auch ganz kurz noch sagen, diese First-Person-Perspektive, viele haben ja da so ein bisschen Sorge vor. Es hat sich erst nicht so gut angefühlt, finde ich. Nach 5 Stunden ungefähr kommt man da schon eher rein und versteht auch, warum sie das machen. Das dient der Immersion, das dient den Dialogen, weil sie gucken dich direkt an, die ganzen Leute. Und Dialoge bekommen so auch mehr Bedeutung, mehr Gewicht, so habe ich das Gefühl.
Okay.
Und deswegen ergibt das schon Sinn. Du bist dann halt auf dem Auto in der Third-Person-Perspektive. Und eine zweite Sache will ich noch sagen, die mir nicht so gut gefällt, und dann können wir auch das Thema erstmal abschließen. Es gibt ja auch noch nächste Woche einen Review-Talk dazu, ausgiebiger. Der Nahkampf gefällt mir gar nicht. Also während Waffen sich richtig wuchtig anfühlen und anhören, es gibt 100 noch mehr Waffen, irgendwie Schusswaffen, das ist alles geil, aber Nahkampf, dieses Rumgefuchtel mit dem Katana oder mit deinen Fäusten in der Ego-Perspektive hat bei mir schon mit Skyrim nicht funktioniert und mit ähnlichen Spielen. Und hier habe ich auch meine Probleme damit. Das sind so die beiden hauptnegativen Punkte. Ansonsten bin ich bisher sehr, sehr glücklich. Hab das Gefühl, dass da Figuren geschaffen wurden und Geschichten, die tiefgründig erdacht wurden und Bedeutung haben. Und das Einzige, was ich noch nicht hatte, ich wurde noch nicht so tief berührt wie bei einer Witcher-Quest. Okay. Also es gab noch nicht den Moment, wo ich emotional so sehr berührt war oder wo ich sogar eine Träne.
Auch nicht beim Spannern? Auch nicht beim Spannern. Also bevor wir es abschließen, es sind ja jetzt die ersten Meinungen eingetroffen. Metacritic-Score-Raten können wir gerne mal kurz machen, weil es ja nicht schon drauf geschaut hat. Dennis, was glaubst du, was ist der aktuelle Metacritic-Score?
75? 80? Okay. 75.
75, Valentin?
So tief?
Ich sag 84.
Ich sag, weil ich ein, zwei Ratings schon gesehen habe.
Ich weiß es leider schon. Ich kann aber mal sagen, was Gregor heute gesagt hat. Denn wir haben eine kleine Matz vorbereitet, die dann Mittwoch oder Donnerstag oder so kommen wird. Und da hat Gregor, du hast 91 getippt,
richtig? Ich habe 91 getippt. Und es ist 91 gerade nach 43 Reviews.
Okay, krass.
41 positiv, 2 mixed, 0 negativ bisher. Also das trickelt jetzt langsam alles rein. Ne? Embargo ist ja auch vor kurzem gefallen. Und mal sehen, wie sich die Scores noch anpassen, wenn die Leute es mal durchgespielt haben und mal Sidequests angeguckt haben.
Jedenfalls. Abschließend noch ganz kurz die Frage, in einem Satz, jetzt nach 20, 30 Spielstunden, würdest du sagen, für dich persönlich, ganz subjektiv, wird's dem Hype, deinem Hype, wurde es gerecht?
Kommt natürlich darauf an, welche Erwartungshaltung ich hatte, aber ja.
Okay, aber du hattest ja eigentlich eine recht hohe. Du hast dich ja schon sehr auf das Spiel gefreut. Und das ist doch schon mal schön zu hören.
Ich hoffe mir nur, dass ich irgendwann noch mal so richtig irgendwie emotional gepackt werde oder so.
Genau, das hast du ja gerade gesagt, dass das noch ein bisschen fehlte. Aber ey, du, das 100 Stunden plus geht das ja eigentlich, wenn man da alles mitnehmen will. Also das heißt, es ist noch viel Potenzial, dass du das erleben können wirst. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, wie covern wir hier denn auf dem Sender Cyberpunk? Und zwar gibt's ja eben diese 3 Fraktionen und damit irgendwie auch 3 Startwege. Und da haben wir uns überlegt, Mittwoch fangen wir das Let's Play mal ein bisschen anders an. Und zwar werden 3 Teams zeitgleich dieses Spiel anfangen. Und wir werden gucken, immer mal hin und her zu schalten, wer gerade wo ist und wie unterschiedlich die Herangehensweisen vielleicht sind. Ist auch von unserer Seite ein Experiment. Mal schauen, wie gut das funktionieren wird.
Das wichtigste Team ist ja schon hier, oder Dennis?
Genau, ihr beide bildet ein Team.
Ja. Ja, ja, ja.
Dann glaube ich Simon und Nils und die Micha Bros, also Krogi und Micha Reinke.
Ich bin mir auch sicher, wir werden sehr viel zu diesem Titel auf diesem Sender noch sehen. Also Simon, Chris von Game 2 und ich machen auch noch einen Review-Talk und so.
Genau, es wird jede Menge kommen, Leute. Deswegen das als ganz kurzer Ersteindruck, weil von der Stunde das Embargo dafür gefallen ist. Selbst gecaptured durfte man noch nicht zeigen. Deswegen dieses B-Roll und Sandros Ersteindruck. Das war's fast mit dem Game-Talk. Aber wie schon vor 2 Wochen, könnt ihr auch diese Woche noch eine Kleinigkeit gewinnen. Und zwar haben wir ja vor 2 Wochen mit unserem Partner NZXT einen fantastischen 2000-Euro-PC verlost. Den übrigens Captain Speck Arrow gewonnen hat. Also nur falls ihr euch gefragt habt, was ist denn nur mit dem Gewinner, wurde der gezogen? Ja, der Gewinn ist bereits auf dem Weg zu dem werten Herren. So, aber was könnt ihr dieses Mal gewinnen? Und zwar von Seagate gibt es eine 5 Terabyte HDD, die mit der Xbox kompatibel ist. Und wir haben gerade über Cyberpunk geredet. Wir haben letztens von Call of Duty gehört, Spiele werden immer größer. Meistens, wenn sie so groß sind, über 100 Gigabyte. Das heißt, man braucht eben ein Riesendevice im Prinzip, um möglichst alle immer speichern zu können. Und das könntet ihr hiermit tun. 5 Terabyte, aber auf einem schönen 2,5 Zoll Gehäuse, also recht klein. Insgesamt verlosen wir das Ganze im Warenwert von 1200 Euro. Und das heißt, 8 Platten ist die Gewinnchance so, dass 8 Leute eine Platte gewinnen können. Finde ich eine coole Sache. Ist aber nicht so kompliziert wie letztes Mal. 9 Platten dann mit deiner.
Ja, die verlosen wir aber nicht, hoffentlich.
Und zwar müsst ihr einfach nur auf den eben eingeblendeten Link klicken. Vielleicht wird er jetzt auch nochmal kurz eingeblendet. Oder morgen auf dem entsprechenden Blogpost auf den Link nochmal klicken. Dann müsst ihr euch einfach nur auf einen Button klicken und dann seid ihr schon im Pool der Teilnehmenden. Von daher vielen Dank an Seagate, viel Erfolg euch und jetzt geht's weiter mit dem Finale von GeoBattle mit Stargast Gunnar Krupp und natürlich Lars und Etienne. Viel Spaß dabei, haut rein Leute, noch einen schönen Montagabend.
Macht's gut.